HR Info. Hessen.
Mike Moring, Cem Özdemir, Claudia Roth und jetzt Michael Roth. Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete aus Bad Hersfeld hat eine Morddrohung bekommen. In der vergangenen Woche ist er damit an die Öffentlichkeit gegangen. Die Gewaltandrohungen kommen vermutlich von Rechtsextremen. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt postete in der vergangenen Woche auf Twitter das Bild einer etwa 2 Wochen alten E-Mail, in der Unbekannte ihm und seinen Mitarbeitern massiv drohen, unter anderem mit einem scharfen Messer. Roth stehe auf der Abschussliste, heißt das außerdem in der E-Mail. Wörtlich steht dort: Weder dein Status als Abgeordneter noch der des Staatsministers werden dich schützen. Wir werden dich kriegen. Was macht das mit einem? Darüber haben wir mit ihm persönlich gesprochen, mit Michael Roth, SPD-Bundestagsabgeordneter und Staatsminister im Auswärtigen Amt. Herr Roth, was war Ihr erster Gedanke, als Sie die E-Mail gelesen haben?
Vor 2 Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, das sind ein paar Verrückte. Aber inzwischen weiß ich, dass es sich hierbei nicht um Verrückte handelt, sondern dass das offenkundig Mitglieder einer rechtsterroristischen Organisation sind oder die einen rechtsterroristischen Hintergrund haben. Also das sind Menschen, die scheinen das, was sie dort an Widerlichem aufschreiben, wirklich ernst zu nehmen. Und das ist eine neue Qualität in unserem Land, und mich bedrückt dabei weniger meine individuelle Lage, sondern eher die Lage derjenigen, die in unserem Land sich gegen Nationalismus und Rassismus äußern und die möglicherweise durch solche E-Mails Angst bekommen. Wir brauchen mehr Engagement, und die schweigende Mehrheit, die für Demokratie und Freiheit und Vielfalt in unserem Land eintritt, muss ja lauter werden, und sie darf nicht leiser werden.
Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum Ihnen jemand eine solche E-Mail schickt?
Naja, klar. Ich habe mich ja deutlich gegen die AfD ausgesprochen. Ich habe auf die Verantwortung der AfD auch für die rechtsterroristischen Akte hingewiesen, nicht zuletzt die schlimmen, furchtbaren Ereignisse in Halle. Und das ist jetzt die Konsequenz.
Und wie gehen Sie nun mit dieser Morddrohung um?
Ja, wenn irgendjemand glaubt, dass man mich damit zum Schweigen bringen könnte, irrt er natürlich. Ich werde weiterhin das sagen, was ich für richtig halte. Und ich werde auch weiterhin deutlich machen, wer im Deutschen Bundestag durch Worte Hass und Gewalt sät und Zwietracht sät und Demokratieverachtung an den Tag legt, der darf sich nicht wundern, wenn irgendwann auch aus diesen Worten Taten werden könnten. So, und das muss man auch sagen. Dafür trägt die AfD eine Mitverantwortung.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie mit so etwas konfrontiert werden. Was ist mittlerweile anders, würden Sie sagen?
Die Qualität hat sich durchaus verändert. Vor 2 oder 3 Jahren hätte man gesagt, naja, das ist irgendein wirrer, fehlgeleiteter Einzeltäter. Aber im Jahr 2019 kann man überhaupt nicht ausschließen, dass es dabei auch rechtsterroristische Netzwerke gibt, die ihr Unwesen treiben. Wir haben ja bislang auch immer noch nicht aufgelöst, was sich eigentlich hinter den NSU-Morden verbirgt. Wir wissen noch nicht genau, wer steht eigentlich hinter den Morden in Halle. Gibt es möglicherweise auch dort ein Netzwerk? Wir tun das immer sehr leicht als Einzeltaten ab. Aber hinter diesen Einzeltaten oder hinter diesen Einzeltätern steht ja System, stehen auch Menschen, die das unterstützen, die Waffen liefern oder die natürlich auch mit Worten und mit einer neuen Rhetorik dazu beitragen, dass diese Saat des Hasses und der Gewalt auch in unserer Gesellschaft aufzugehen vermag.
Sagt Staatsminister Michael Roth. Er ist in einer E-Mail bedroht worden und fordert scharfes Vorgehen gegen Rechtsextremismus. Michael Roth, Bundestagsabgeordneter und Staatsminister im Auswärtigen Amt. Vielen Dank. Stefan B., der Mann, der die Synagoge in Halle mit einem Maschinengewehr angriff, um Juden zu erschießen, hat sich im Internet radikalisiert. Unter anderem mit antijüdischen Verschwörungstheorien. Halle ist nur die Spitze des Eisbergs. Antijüdische Schimpfwörter, Parolen und Witze sind leider in Deutschland wieder verbreitet. Auch oder besonders an Schulen. Jüngstes Beispiel in Hessen: Schüler spielen im Bus antisemitische Lieder auf dem Handy ab, nachdem sie im KZ Buchenwald waren. Zum Thema Antisemitismus auch an Schulen gab es eine Fachtagung in Wiesbaden. Andrea Bonhagen mit Einzelheiten.
Julia Bernstein, Frankfurter Professorin für Diskriminierung und Inklusion, hat antijüdische Sprüche an Schulen untersucht. Das Ergebnis: erschreckend.
Also es gibt eine ganze Breite an Judenwitzen, die auf Vernichtungsfantasien sozusagen anspielen, wie warst du mal duschen oder solche Dinge. Es gibt Beschimpfungen wie mach mal keine Judenaktion oder eine ganze Reihe an Wörtern, die mit dem Wort Jude irgendwie konstruiert werden. Verräter oder geizig oder Opfer.
Dass du Jude oder schlimmer noch du Judensau offen als Schimpfwort ausgesprochen werden, war zu meiner Schulzeit unvorstellbar. Heute ist das offenbar ein alltägliches Phänomen. Lehrerinnen und Lehrer wissen oft nicht, wie sie reagieren sollen. Julia Bernstein sagt: auf jeden Fall einschreiten.
Ein klares Zeichen dafür zu setzen, dass man bestimmte Wörter nicht möglich macht, sie zu benutzen, weil sie jemanden kränken. Darüber sprechen, dass Jude kein Schimpfwort ist und auch besondere Verantwortung, was in Deutschland auch ein Thema sein soll.
Bernstein sorgt sich um die Wirkung auf die Betroffenen. Antisemitismus sei wie Nieselregen, viele kleine Tröpfchen und am Ende seien doch die Haare nass. In Berlin und inzwischen auch in Hessen gibt es eine Meldepflicht bei judenfeindlichen Vorfällen. Im Rest von Deutschland fehlt das, bemängelt Samuel Salzborn, Antisemitismusforscher in Berlin. Er weist darauf hin, wie weit die Anfeindungen schon gehen.
Es geht auch um ganz konkrete physische Gewalt oder Gewaltandrohung. Also das heißt, der Antisemitismus an Schulen ist eben auch ein körperliches und gewaltförmiges Phänomen. Das geht so weit, dass jüdische Kinder von Schulen genommen werden, weil sich die Schulen letzten Endes nicht zu helfen wissen, mit dem Problem umzugehen. Und das kann und darf nicht sein. Da müssen Schulen auch ganz dringend begreifen, dass in bestimmten Fällen die Polizei hinzugezogen werden muss, dass die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden muss.
Salzborn kritisiert unter anderem die negative Darstellung von Israel in Schulbüchern und die mangelhafte Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen. Er macht deutlich, dass Judenhass über Vorurteile hinausgehe. Dazu gehöre ein ganzes rechtsextremes Weltbild, eine Verschwörungstheorie, die emotional verbreitet werde und deshalb schwer rational zu bekämpfen sei. Die heutige Judenfeindlichkeit hat viele Gründe, meint Julia Bernstein. Auf der einen Seite war sie nie ganz weg. Das Tragische sei, dass
links und rechts und muslimisch, antisemitisch, alles zusammen sich einigt an diesem Punkt, an dem Judenhass. Aus Osteuropa beispielsweise ist es auch extrem verbreitet als Schimpfwort.
Die Stadt Wiesbaden hat gerade zwei feste Stellen für eine Anlaufstelle für Antisemitismus und andere Diskriminierung von Gruppen genehmigt. Wer etwas hört und nicht weiß, wie er reagieren soll, kann sich an die Jugendinitiative Spiegelbild wenden.
Über die Tagung zum Thema Antisemitismus berichtete aus Wiesbaden Andrea Bonhagen. Und wir bleiben in Wiesbaden. Ein Jugendlicher ist dort vor 2 Jahren verblutet nach einer Messerstecherei aus nichtigem Anlass. Ein sinnloser Tod, der aber nicht ohne Folgen blieb. Denn Wiesbaden hat auch als Reaktion darauf als bislang einzige Stadt in Hessen eine Waffenverbotszone ausgewiesen in Teilen der Innenstadt. Die Verantwortlichen haben in der vergangenen Woche eine erste Zwischenbilanz gezogen. Details dazu hat Reporterin Birgitta Söhling für uns.
Auf einem Tisch hat Peter Erkel, Leiter der Stadtpolizei, ausgebreitet, was seine Leute bei ihren nächtlichen Einsätzen in der Fußgängerzone konfisziert haben.
Insgesamt haben wir bis jetzt 124 Gegenstände in den ersten 10 Monaten sichergestellt. Das meiste sind sogenannte Einhandmesser oder sogenannte Cuttermesser, Tapezierermesser, weil man die halt sehr einfach mit sich führen kann.
Seit Anfang des Jahres ist das nach 21 Uhr in Teilen der Innenstadt verboten. Stadt- und Landespolizei haben seither 5000 Einsätze gemacht und dabei überwiegend junge Männer gefilzt, weil die als Stressmacher gelten. Für Ordnungsdezernent Oliver Franz, CDU, sind 124 Messer und anderes ein klares Zeichen, dass die Stadt mit ihrer Waffenverbotszone auf dem richtigen Weg ist.
Es gibt keine Tatwaffe, wegen deren Einsatz in Deutschland so viele Menschen zu Tode kommen wie das Messer. Und deshalb muss dagegen konsequent vorgegangen werden. Und für mich gibt es auch keinen Zweifel daran. Die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf, dass die Politik alles das tut, was für ihre Sicherheit erforderlich ist.
Aber müssen es derart massive Kontrollen sein? Ingo von Seemen, Stadtverordneter der Linkspartei, rechnet vor, dass man 5600 Personen durchsucht hat, um 124 potenzielle Waffen zu finden. Kurden eine Trefferquote von gerade einmal 2% und in seinen Augen ein massiver Eingriff in die Bürgerrechte.
Das passiert dann eben, dass 5 oder 6 Polizisten sie an die Wand drücken, sie von oben durch unten durchsuchen, 10 Minuten lang, die ihr Portemonnaie durchschauen, ihre Tasche durchschauen.
Polizeipräsident Stefan Müller hingegen warnt vor einer Unkultur des Messertragens, die um sich greife. Deshalb gehen seine Leute auch in alle Wiesbadener Schulen, wo sie unter anderem drastische Bilder von klaffenden Wunden zeigen, um Achtklässler aufzuklären. Diese Art der Prävention hat Wiesbaden sich von Berlin abgeschaut. Sie gehört zu den Maßnahmen, die die Waffenverbotszone flankieren.
Insbesondere auch die Frage problematisieren, warum nimmt überhaupt jemand ein Messer mit in die Stadt abends oder lässt es vielleicht dann doch besser zu Hause?
Die Kontrollen sorgen dafür, dass sich viele Senioren sicherer fühlen, sagt Manfred Kinzer vom Seniorenbeirat. Auch Hanna Posletny, Schulsprecherin eines Innenstadtgymnasiums, zieht ein positives Fazit.
Da gibt es einem auf jeden Fall ein sicheres Gefühl, wenn man weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Personen keine schlimmeren Waffen mit sich tragen, mindert halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man ernster verletzt wird.
In 2 Jahren wollen Stadt und Polizei gemeinsam Bilanz ziehen, ob die Waffenverbotszone dazu beiträgt, dass weniger Messer unterwegs sind und damit verbundene Straftaten zurückgehen.
Die aktuelle Zwischenbilanz zur Waffenverbotszone in Wiesbaden. Birgitta Söhling war das mit den Ergebnissen.
HR Info, Hessen.
800.000 Euro Schmerzensgeld. Diese Summe muss das Uniklinikum Gießen einem jungen Mann und dessen Familie zahlen. So zumindest das Urteil am Gießener Landgericht. Die Höhe der Schadenszahlung ist so hoch wie noch nie zuvor. Bei einer Routine-OP war vor 6 Jahren bei dem damals 17-Jährigen ein unfassbarer Behandlungsfehler passiert. Jetzt ist der heute 23-jährige junge Mann ein schwerer Pflegefall. HR-Inforeporterin Eva Rösler hat mit den Richtern gesprochen. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, was denn damals bei der Operation schiefgelaufen ist.
Also eigentlich alles. Aus Sicht des Lebens des jungen Mannes alles. Damals ist er ja als 17-Jähriger mit einem Nasenbruch von einem Fußballspiel ins Krankenhaus gekommen. Und die Ärzte haben damals zu der OP geraten und der Anwalt der Familie bezweifelt heute, dass die OP überhaupt nötig war. Aber es war ein reiner Routineeingriff. Aber während der Narkose und der Beatmung werden da die Sauerstoffschläuche falsch gesteckt und die Folgen für den jungen Mann sind fatal. Das Gehirn bekommt 25 Minuten lang keinen Sauerstoff mehr. Und dann wird er zum schweren Pflegefall. Das heißt, er kann jetzt heute nicht mehr sprechen, wird über eine Magensonde ernährt, ja, und kann sein Leben nie mehr alleine stemmen.
Ja, für den jungen Mann und eigentlich ja noch Jugendlichen und dessen Familie ein furchtbar tragisches Schicksal. Ist deswegen das Schmerzensgeld so hoch?
Ja, das ist auf jeden Fall eine der Hauptbegründungen der Richter. Der Patient, der war damals erst 17 Jahre alt, eingeliefert mit einem harmlosen Nasenbruch. Und weil er eben so blutjung war, hat er sein Leben ja eigentlich noch vor sich. Aber jetzt halt eines, dass er nicht mehr selbstbestimmt leben kann, eben weil die Schädigungen im Gehirn so schwerwiegend sind. Die Familie, die wollte auch 1 Million Euro Schmerzensgeld. Die Klinik war zu 500.000 Euro Entschädigung bereit und diese 800.000 Euro sind sozusagen ein Kompromiss.
Das Urteil ist zwar gesprochen, ist ja aber noch nicht rechtskräftig. Wie wird es in diesem Fall weitergehen, Eva?
Ja, das stimmt. Also beide Seiten haben jetzt noch 4 Wochen Zeit, in Berufung zu gehen. Und das würde ich da auch nicht ausschließen, eben weil das ja ein Kompromiss ist, dieses Urteil für beide Parteien. Und falls es dann soweit kommt, dann geht der Fall ans Oberlandesgericht in Frankfurt. Und dann kann es auch sein, dass die Klinik 1 Million Euro Schadensersatz zahlen muss. So hoch wie bisher noch nie eine Entschädigung in Deutschland war. Das Uniklinikum will sich übrigens zurzeit zu dem Fall nicht äußern.
Wenn das Urteil denn dann rechtskräftig wird, inwieweit wäre das Schicksal des jungen Mannes und die entsprechend hohe Entschädigung eine Art Präzedenzfall?
Ja, genau das habe ich einen der beiden Richter auch gefragt und der meinte, wenn es denn bei den 800.000 Euro bleibt oder vielleicht sogar die Summe noch höher sein wird, dann werden sich in Zukunft deutsche Gerichte natürlich auch an dem Urteil aus Gießen oder beziehungsweise Frankfurt orientieren. Und das ist dann auch eine Möglichkeit, die Summen höher zu veranschlagen. Denn bisher ist es wohl so, dass es so eine Richtlinie bei schwerwiegenden Hirnschäden gibt, dass die Kliniken so um die 500.000 Euro Schadensersatz zahlen. So war das jetzt ja hier bisher auch. Aber ehrlich gesagt, selbst 800.000 Euro oder 1 Million Euro, die werden das Schicksal des Jungen nicht zurückdrehen können.
800.000 Euro Schadensersatz für die fatalen Folgen eines OP-Fehlers. Dazu hat das Gießener Landgericht das Uniklinikum vor wenigen Tagen verurteilt. Vielen Dank, Eva Rösler, für die Informationen. Blicken wir auf die Kleinsten in Hessen. Die Zahl der Schulanfänger, die fehlerfrei Deutsch sprechen, sinkt. Das ist nicht erst seit gestern so, sondern eine Entwicklung, die schon seit längerem zu beobachten ist. Vor allem in Städten, in denen viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, wie zum Beispiel in Offenbach. Hier haben fast 80% der Kindergartenkinder einen Migrationshintergrund und hier versucht die Stadt nun etwas für die frühkindliche Sprachförderung zu tun. Heiko Schneider mit einem Bericht aus Offenbach.
Und hier versucht die Stadt gegenzusteuern, also den Kindern bessere Sprachkenntnisse zu vermitteln. Zum Beispiel in der Kita in der Mathildenstraße. Erzieherin Karina Burada betrachtet mit 8 Kindern eine Bilderbuchgeschichte. Es ist eine Art Papiertheater. Große Bilder mit Motiven, die die Kinder kennen.
So, jetzt sind Sie in Leos Zimmer. Was könnt ihr alles in Leos Zimmer entdecken?
Ich weiß.
Mia, was siehst du?
Ein Elefant mit Lego gebaut.
Die Kinder und die Erzieherin erzählen die Geschichte im Dialog. Immer wieder ergänzt eines der Kinder ein Detail. Die stellvertretende Kita-Leiterin Nicole Geist sitzt etwas abseits und beobachtet das Ganze.
Und da zeigt sich, dass die Kinder mit der Kollegin gemeinsam praktisch im Tun sind und nicht ja der Erzieher oder die Fachkraft, ich sag mal, der alleinige Animateur ist und die Kinder sich berieseln lassen.
Und genau so sei es sonst häufig in Kitas. Die Kinder würden zu selten involviert und animiert, die deutsche Sprache richtig zu nutzen. Und deshalb gilt hier in der Kita in der Mathildenstraße,
dass wirklich alles, was wir tun, ab dem Moment, wo ich das Haus betrete, bis hin, wo ich das Haus verlasse, ich wirklich alles sprachlich begleite, damit die Kinder einfach hier so viel Wortschatz wie möglich einfach für sich rausziehen können.
Ein einfaches Beispiel. Die Erzieherinnen und Erzieher bitten die Kinder nach dem Toilettengang nicht nur, sich die Hände zu waschen, sondern sie sprechen zum Beispiel auch darüber, wo sie das tun, also am Waschbecken. Dazu drehen sie den Wasserhahn auf, aus dem fließt das Wasser und damit waschen sie sich die Hände. Klingt simpel, weil selbstverständlich, für die Kinder hier sei es das aber eben nicht.
Diese vielen Feinheiten in der deutschen Sprache, die erlernt man nicht so nebenbei. Da muss man schon ein bisschen gezielten sprachlichen Input haben, damit das auch gut funktionieren kann.
Sagt Karin Barlow vom städtischen Eigenbetrieb. Der hat in allen Kitas einen Sprachbeauftragten installiert. Außerdem werden die Kita-Mitarbeiter regelmäßig geschult. Wichtig sei es, viel Wert zu legen auf korrektes Deutsch im Alltäglichen. All das helfe, erklärt Karin Barlow. Das Sprachniveau vieler Kinder habe sich verbessert. Dennoch sei noch viel Luft nach oben.
Aus Offenbach berichtete Heiko Schneider. Er hat eine Kita besucht, in der die Erzieher besonders auf die frühkindliche Sprachförderung der Kinder Wert legen. Nun sprechen wir über die schon schulerfahrenen Kinder. Vielen Eltern wird das bekannt vorkommen. Ihre Kinder haben viel Unterricht, danach fallen oft noch Hausaufgaben an, mitunter bis in den Abend hinein. Es kann vorkommen, dass das zu psychischen Erkrankungen führt, Depressionen, Burnout. Für die Landesschülervertretung Anlass zu einer Fachtagung einzuladen. Dort haben Schülerinnen und Schüler, aber auch Sozialarbeiter und Psychologen über die Lage gesprochen und was man dagegen tun könnte. Daraus ist ein Forderungskatalog hervorgegangen, den die Landesschülervertretung in der vergangenen Woche in Wiesbaden vorgestellt hat. Mehr von unserem landespolitischen Korrespondenten Christopher Plass.
Die Landesschülervertretung sieht Anlass, Alarm zu schlagen. Das Problem psychischer Erkrankungen werde an den Schulen noch unterschätzt. Dabei, so meint Landesschülersprecherin Lou Marlene Abhuhn, seien die Schwierigkeiten an den Schulen offenkundig.
Ich denke, jeder von uns hat mindestens ein oder eine Freundin, von der er weiß, dass sie in einer klinischen, also einer stationären Behandlung im Endeffekt gelandet ist. Die häufigsten Punkte, die uns begegnen, sind Depressionen und Essstörungen, die dann in stationärer Behandlung angegangen werden, die also sehr unterschiedlich, aber zwischen 3 Monaten bis zu einem Jahr liegt. Was natürlich einen massiven Einschnitt auch in die Schullaufbahn bedeutet.
Die Landesschülervertretung meint, dass das Kultusministerium, die Schulämter, aber auch die Schulleitungen dies stärker zur Kenntnis nehmen und Abhilfe schaffen müssten. Eine Befragung von mehr als 50.000 Schülerinnen und Schülern habe vor 2 Jahren ergeben, dass mehr als 50% aller Mittelstufenschüler dem Stress ausgesetzt seien, zum Beispiel durch Hausaufgaben. In der Oberstufe liege der Wert bei über 60%. Die Landesschülervertretung bekomme immer häufiger Berichte über Leistungsdruck an den Schulen. Das System Schule bewerte die jungen Leute nach wie vor nur als Leistungsträger, aber nicht vollständig als Menschen mit ihren jeweiligen Lebensbedingungen.
Es gibt einen großen Druck von Seiten der Lehrer und der Schulleitung und oft ein zu hohes Pensum an Hausaufgaben und Leistungsnachweisen, also tägliche Hausaufgaben, und dann kommen da auch noch oft in Wochen vielleicht 2 bis 3 Klausuren dazu. Das sorgt dafür, dass viele Schüler sich überarbeiten und aufgrund nächtlichem und abendlichem Lernen auch Schlafprobleme entwickeln und sich dadurch bis zu einem Burnout hin überarbeiten.
Schildert Senna Boyamat. So gehört zum Forderungskatalog der Landesschülervertretung unter anderem die Abschaffung der Hausaufgaben. Vielmehr sollten an den Schulen viel mehr Räume geschaffen werden für gemeinsames Lernen, wo auch effizientes Lernen vermittelt werde. Aber nicht nur Stress ist ein Belastungsfaktor. Auch Mobbing und Cybermobbing werden dazu gezählt. Angesichts der Lage sehen die Schülerinnen und Schüler dramatischen Verbesserungsbedarf, wie sie sagen. Es sei zwar in den vergangenen Jahren schon einiges passiert, aber die Sensibilität müsse gestärkt und die Personalsituation verbessert werden, sagt Lumarleen Apun.
Um psychischen Problemen und Schwierigkeiten entgegenzuwirken, setzt das Hessische Kultusministerium derzeit eine schulpsychologische Fachkraft auf mehr als 6.000 Schülerinnen und Schüler ein. Dass diese Betreuung nicht ausreichend ist, sollte schon durch einfachen Menschenverstand erkenntlich sein.
126 Schulpsychologen gibt es laut Schülervertretung in Hessen. Sie seien aber bei den Schulämtern angesiedelt, nicht bei den Schulen. Sie müssten also offensiv angefordert werden. Wichtig sei an den Schulen, überall ausreichend Vertrauenslehrer zu benennen, die auch von Unterrichtsstunden entlastet werden müssten, um mehr Zeit für die Betreuung zu haben. Psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen sollten darüber hinaus fächerübergreifend im Unterricht Platz finden. Denn nötig sei, der Stigmatisierung etwas entgegenzusetzen von jungen Menschen, die der Schulalltag überfordert.
Hoher Druck, Schlafstörungen, Burnout. Hessens Schüler stehen nach Ansicht ihrer Landesvertretung unter zu großem Stress. Das Kultusministerium wehrt sich gegen Kritik. Informationen waren das von Christopher Plass. Und noch eine negative Nachricht über Hessens Jugendliche wurde vor wenigen Tagen bekannt. Die Drogentrends 2018 wurden veröffentlicht. Cannabis, Alkohol, Zigaretten. Frankfurts Jugendliche greifen gerne und immer öfter zu. Das ergibt diese Studie. Sie erscheint jährlich. Frankfurt ist bundesweit die einzige Stadt, die Schüler zu ihrem Drogenkonsum regelmäßig befragt. An 22 Schulen haben rund 1.100 Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren am Tablet-Computer Fragebögen ausgefüllt. Was dabei rauskam, Frank Angermund fasst zusammen.
In der großen Pause eine Zigarette rauchen, nach den Hausaufgaben mit Freunden einen Joint durchziehen oder am Wochenende auf Partys bunte Cocktails schlürfen. In Frankfurt zeigten die Drogentrendstudien der letzten Jahre, diese Arten des Drogenkonsums sind oft gar nicht mehr so angesagt unter den 15- bis 18-Jährigen. Die Zahlen waren rückläufig. Doch die aktuelle Erhebung zeigt, Jugendliche rauchen, trinken und kiffen wieder etwas häufiger. Bernd Werse von der Frankfurter Goethe-Universität.
Zumindest was Alkohol und Tabak betrifft, ist es im Grunde genommen, könnte man das vielleicht so als Bereinigung der Zahlen der Vorjahre ansehen, weil sie dort nämlich auffällig stark zurückgegangen sind. Also das würde ich jetzt nicht überbewerten. Bei Cannabis sieht es ein bisschen anders aus. Da bewegen wir uns seit einigen Jahren auf einem relativ hohen Niveau.
Mehr als 1.100 Frankfurter Schüler im Alter von 15 bis 18 Jahren sind zu ihrem Drogenkonsum befragt worden. Das Ergebnis von der anderen Seite, die Zahl der Abstinenzler ist leicht rückläufig, sagt Gesundheitsdezernent Stefan Meyer von den Grünen.
Ob es sich dabei um einen Trend handelt, werden wir erst jetzt in den nächsten Jahren sehen. Aber das heißt ganz klar, wir dürfen nicht nachlassen mit unseren Präventionsbemühungen.
Harte Drogen wie Kokain oder Ecstasy spielen bei den Frankfurter Schülern kaum eine Rolle. Stefan Meyer beunruhigt vor allem, dass Jugendliche immer häufiger hochprozentige Mixgetränke in Dosen trinken. Hier sind die Zahlen stärker gestiegen. Der Grund, die Getränke sind recht günstig.
Der steuerliche Anreiz, der momentan da ist und der sich auf dem Markt widerspiegelt, ist, dass je höher prozentig die Getränke sind, desto besser wird es dann auch steuerlich bewertet. Das ist absurd.
Meyer fordert, dass Mixgetränke in Dosen wie Whisky-Cola oder Rum-Cola deutlich höher besteuert werden müssen. Positiv an der diesjährigen Frankfurter Drogentrendstudie ist, die Jugendlichen greifen immer später zum ersten Mal zum Joint, der Zigarette oder der Flasche, sagt Renate Lind Krämer vom Drogenreferat.
Je früher jemand mit Drogenkonsum beginnt, desto riskanter ist die Entwicklung. Und desto größer ist die Gefahr, dass jemand tatsächlich auch irgendwann mal ein Suchtproblem entwickelt.
Alkohol wird häufig zum ersten Mal mit 14 getrunken, die erste Zigarette mit 14,5 Jahren geraucht und der erste Joint mit 15 gekifft. Und das Hauptmotiv für jugendlichen Drogenkonsum heißt Neugier. Diejenigen, die auf Drogen verzichten, geben an, kein Interesse zu haben, sie wollen nicht krank werden oder ihre Religion verbietet ihnen den Rauschkonsum.
Drogentrends 2018. Diese Studie wurde vor wenigen Tagen in Frankfurt vorgestellt. Frank Angermund hatte die Einzelheiten. Und das war die Sendung HR Info Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.